Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Kai Stut. Hallo Kai, stell dich mal vor und sag uns, wie du zur Fotografie gekommen bist.
Ja, hallo Martin. Ja, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Also eigentlich bin ich komplett ein Autodidakt und ich habe mit Sportfotografie angefangen. Und es war immer so der Traum, eigentlich Fotograf zu werden, aber eigentlich habe ich das immer so verschoben. Und ich habe relativ spät angefangen, also mit 32. Und auch, also es gab natürlich schon vorher so ein paar Kontakte mit der Fotografie und das war immer so mein Traum, aber ich habe es dann doch nie richtig realisiert, weil die Technik doch damals relativ kompliziert war. Also du brauchtest doch schon sehr viel Ahnung. Und wenn du dann so als Greenhorn anfängst, dann ja, stehst du halt vorm Berg technischer Aufgaben, die man damals natürlich anders lösen musste. Es gab keinen Bildschirm und es gab halt keine Möglichkeit, seine Bilder so in der Art wie heute halt zu kontrollieren, oder es war sehr teuer.
Es war sehr teuer und aufwendig, ja voll.
Genau, und das war natürlich so am Anfang die Hürde, die genommen werden musste. Und ich bin da eingestiegen, als Canon gerade so anfing, Autofokus und auch so Automatikprogramme halt zu entwickeln, und habe mich erstmal komplett nur auf das Geschehen konzentriert in der Sportfotografie. Mhm. Aber ich kann mich noch an einen Tag erinnern, das war so ziemlich am Anfang, da habe ich dann so Sport-Mountainbike-Stars eingeladen und die haben dann sind dann vor mir da so gesprungen von den Bergen mit ihren Mountainbikes. Und am nächsten Tag am Abend, weil man brauchte ja immer einen Tag, um die Bilder zu entwickeln, haben wir dann die Dia-Show gemacht. Es war original dann jedes Bild unscharf. Und das war natürlich das Gelächter. Und das war auch so ein bisschen so, eigentlich so ein kleiner Ansporn, es ab da immer besser zu machen. Also die Jungs haben dann halt meine Karriere halt auch mit im Sportbereich halt mitverfolgt und haben natürlich gesehen, dass ich dann zum Schluss der private Fotograf von Jan Ullrich war bei der Tour de France, und cool. Das war natürlich so das Größte zu der Zeit damals, weil es ja wirklich so die Zeit war, als die Tour de France wirklich so den höchsten Punkt erreicht hat, ja. in Deutschland. Und auch natürlich dann so Bastian Schweinsteiger in der Farbsuppe und Luca Toni und so weiter. Also sehr viel so dieses Sport für mich benutzt auf eine andere Art und Weise. Das war so ein bisschen das Konzept dieser ganzen Sache. Also dass ich wirklich sehr künstlerisch damals auch schon in diesem Bereich gearbeitet habe. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch so der USP im Sportbereich.
Was würdest du da sagen, wenn du es quasi beschreiben müsstest, deinen Stil, wie du damals fotografiert hast, im Unterschied jetzt zu all den anderen Fotografen?
Also wenn Leute nach rechts gegangen sind, dann bin ich nach links gegangen. Also es fing an, dass ich halt mit einer Studioausrüstung zu den Events gefahren bin, zum Beispiel zu den Motocross-Events oder auch in die Wüste, zu Paris-Dakar und so weiter. Und habe dann tatsächlich ein Studio, also ich habe die immer durch mein Studio durchfahren lassen, also auch bei der Tour de France. Ne? Also ich habe ein Studio aufgebaut, habe also praktisch mitten auf der Straße riesengroße Blitze aufgebaut, und dann sind die durchgefahren, und in dem Moment habe ich praktisch die Kulisse genommen, um sie zu kombinieren mit meinen Fotos. Also wir haben ja zum Beispiel bei der Tour de France 2003 haben wir ein Fashion-Shooting gemacht, und ja, das ist heute noch eigentlich legendär, und dadurch ist einfach so ein anderer Bildstil auch entstanden.
Cool.
Wenn man heute eigentlich so auf die Events geht, auf die Motocross-Events und so, sieht man sehr viel so eine Studio-Blitzanlagen. Also das ist heutzutage eigentlich ja, gang und gäbe, auch starke Blitze zu nutzen, um dann einfach den Hintergrund auszublenden und so weiter. Mhm. Und einfach auch noch mehr den Fokus auf den Sprung und auf den Fahrer zu setzen. Das war damals auch so die Idee. Und ich Das ging sogar so weit, dass ich mir einen Quad gekauft habe und da eine Blitzanlage drauf montiert hatte. Und dann vor den Fahrern hergefahren bin, rückwärts auf dem Quad gesessen habe und die dann mit angeblitzt habe. Ne? Also dadurch hat man natürlich so ganz abgefahrene Sachen halt
Voll.
entworfen. Und ja, und dann kam halt leider das Jahr 2006, als Jan Ullrich dann mit dem Doping erwischt worden ist und mich das ziemlich runtergerissen hat, weil wir dadurch natürlich dann unseren Sponsor auch mehr verloren hatten, T-Mobile, und ich das aber auch sehr, sehr schade fand, wie sie mit Jan Ullrich umgegangen sind. Und weil im Endeffekt war es eigentlich so, dass ja, ich würde das jetzt einfach mal so als offenes Geheimnis bezeichnen. Und es ging da um viel Geld und es ging da um viel Macht und ja, plötzlich war alles weg und das war natürlich sehr, sehr schade. Und wie man dann Jan Ullrich fertig gemacht hat, auch heute noch fertig macht, das ist schon echt traurig mit anzusehen.
Voll. So, Info für die Zuhörer. Wir haben kurz zwecks Lärm die Location gewechselt, aber es geht quasi weiter. Und die Frage ist, also wir waren bei Jan Ullrich und das Aus und wo du jetzt quasi auch für dich jetzt neue Wege gefunden hast. Wie ist dann weitergegangen?
Naja, im Grunde genommen habe ich dann einen kompletten radikalen Schnitt gemacht und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, Sportfotografie zu fotografieren, und bin dann und was ja bin dann eigentlich komplett gewechselt und habe dann eigentlich mich mehr darauf konzentriert, Fashion-Kampagnen zu fotografieren, was ja ein Riesenschritt ist. Also wer so ein bisschen die Szene kennt und die Fotografie kennt, der weiß, viel lebt natürlich von den Netzwerken,
Voll.
und plötzlich bist du halt der totale Beginner, ne? Also im Grunde genommen fängst du komplett von neuem, also von neuem an, Netzwerke aufzubauen und Kontakte aufzubauen. Und das ist natürlich irgendwo auch ein bisschen einfacher, aber auf der anderen Seite ist es auch extrem schwierig, weil du aus einem Bereich kommst, der überhaupt nichts mit Mode zu tun hat. Und plötzlich ja, startest du eigentlich so ja, als sehr erfolgreicher Sportfotograf wieder ganz von vorne. Und das muss man eigentlich erstmal verkraften. Und ja, und dann habe ich halt angefangen, Fashion-Kampagnen zu fotografieren, also für Marco Polo, für New Yorker, ja, für viele große Marken. Und
Ja, ich sag mal so, das klingt jetzt so wie, hey, ich bin da, ich mache jetzt die großen Marken. Wie kommt man da hin? War das so ein auf das Netzwerk hoffen oder auf Bekannte hoffen oder war das auch so wirklich so Klinken putzen und sich bei den Firmen vorstellen?
nein, es ist vor allen Dingen den eigenen Weg gehen, also independent sein und sich praktisch sein eigenes Konzept machen und natürlich auch Klinken putzen, aber nicht im klassischen Sinne von Klinken putzen, also 1000 Leute anrufen, sondern eher dafür sorgen, dass die Leute einen wahrnehmen. Und ja, und das habe ich eigentlich immer getan also ich habe ja damals auch zusätzlich noch dieses Useless-Magazin rausgebracht. Das ist so ein Sport-Fashion-Magazin gewesen. Damit haben wir auch den Art Directors Club und den Red Dot Award gewonnen.
Okay,
Und
das hilft auf jeden Fall, denke ich mir, oder? Dass man bekannt
genau.
wird.
Ja, und dann haben wir natürlich, also von der Sport-Fashion, wozu ich jetzt auch noch Campus zählen würde, also die Untermarke von Marco Polo, ist es dann nicht mehr ganz so weit zum Fashion-Bereich. Und dadurch, dass ich ja sowieso den Sport immer so ein bisschen abstrahiert habe und eigentlich für mich eher als Kunstobjekt genutzt habe, war es dann schon ein bisschen einfacher. Aber es war ein komplett neues Feld und es war ein komplett neuer Kampf und es war viele, viele Jahre auch eine Durststrecke, das muss man ganz klar sagen, ne? Also eine Durststrecke ohne Anerkennung, eine Durststrecke der neuen Orientierung, eine Durststrecke der Misserfolge. Also man könnte alles Negative auf einen Punkt bringen. Und wer sowas schon mal aufgebaut hat, der weiß, wie hart der Weg ist. Und man ist dann tatsächlich von null gestartet, hatte dann natürlich ein paar Vorteile durch die Erfahrung. Aber ohne Netzwerk geht halt einfach nichts, ne? Und gerade wenn man dann gesagt hat, man kommt aus der Sportfotografie, dann hat das nur bei wenigen Vorteil gehabt, ne? Weil wenige konnten sich vorstellen, dass man als Sportfotograf auch neue Möglichkeiten praktisch auch wieder in eine so eine starre Struktur bringen
Voll.
kann, ne? Und das war im Endeffekt war dieses Handicap im Endeffekt dann aber auch wieder der Vorteil, ne? Weil einfach durch die Schnelligkeit, durch die Sachen auf den Punkt bringen, in einem kurzen Moment, was ich bei der Sportfotografie gelernt habe, das hat dann mir doch wieder auch irgendwo geholfen, ne?
Jetzt hast du gesagt, du hast so die lange Durststrecke und es hat sich so angehört, wie wenn das jetzt mehrere Jahre wären, so ungefähr. Was ist so aus deiner Sicht,
Zwar noch mehrere Jahre.
oder wie
Also,
schafft man es aus deiner Sicht, dass man da dran bleibt? Muss man da so den Willen haben und sagen, das wird was und es wird irgendwann was? Oder was?
naja, also man muss vor allen Dingen auch bereit sein, seine ganzen luxuriösen Dinge, die man sich so angehäuft hat, wieder abzuschaffen, ne? Also wirklich im Grunde genommen wieder alles zurückzudampfen. Die Villa war weg, das große Fotostudio war weg und ja, einfach bereit sein, irgendwie auch wieder von vorne anzufangen und einfach wirklich extreme Abstriche zu machen, ne? Also aus einem damals 28-Mann-Betrieb zurückzugehen auf einen Ein-Mann-Betrieb, ne?
Wow.
Mit zwei, drei Helfern, ne? Also.
Wow. Das stelle ich mir stark vor. Respekt.
Ja, also das ist auch ein harter Weg, aber im Grunde genommen für mich, also jetzt, also das war ja nicht die einzige Häutung. Also im Grunde genommen habe ich ja irgendwann jetzt vor 3, 4 Jahren auch die Fashion-Kampagnen-Fotografie abgeschafft. Ich fotografiere heutzutage keine einzige Kampagne mehr, sondern lebe davon, dass ich halt meinen Creative Caravan oder Creative Caravan, ich mag es lieber so, habe, mit dem ich durch Europa reise für Panasonic und für Lumix und dort Foto-Events besuche und einfach ganz normale Leute, aber auch Musiker und Künstler. Wir haben ja auch Linkin Park da drin gehabt und
Genau, erzähle mal ein bisschen mehr, weil ich bin ja von Uwe von Techco auf dich aufmerksam geworden und habe gedacht, oh yeah, ich brauche dich in meinem Podcast. Und Uwe hat mir natürlich schon ein wenig erzählt, was da jetzt so das dein Ding ist. Ich nenne es mal so, aber für die Zuhörer, die wissen natürlich noch überhaupt nicht, was du machst. So, probier's mal zusammenzufassen. Um was geht's da jetzt?
Naja, also nach der Kampagnenfotografie kam so eine ziemliche Lebenskrise auch, wo ich einfach gemerkt habe, das ist so brutal, dieses Business, ne? Also ich gebe da vielleicht mal so ein paar Beispiele, wenn du dann so eine Agentur hinter deinem Rücken hast, ne? Und die haben dich ausgewählt und die wissen eigentlich ganz genau deinen Stil und die wissen ganz genau, wie du fotografierst. Und dann packst du da deine ganze Energie, deine ganze Kreativität rein und die sagen dann noch so, ja, sei kreativ und mach uns was Neues und so weiter. Und dann machst du was Neues und dann kriegst du den Kopf so gewaschen und das wird alles auseinandergenommen, deine ganze Arbeit sogar so weit, dass es teilweise also auch unangenehm wurde. Und dann haben sie dich plötzlich nicht mehr gebucht und 2, 3 Jahre später beobachtest du so die Arbeit von der Marke und siehst, sie führen das einfach mit anderen Fotografen weiter, was du einfach konzeptioniert hast. Und plötzlich wirst du wieder gebucht von derselben Marke, die eigentlich alles in den Dreck gezogen hat und alles kritisiert hat. Und dann heißt es wieder, du, ja, du sei kreativ. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und das ist so kraftzehrend, wenn du als kreativer Mensch in einem Bereich gehst, wo es nur um Geld geht, ne? Also wo es nur darum geht, um Visionen anderer Menschen, die genau so zu realisieren. Und naja, und es war im Grunde genommen wirklich so, dass das ein extrem harter Prozess war, mich auch dann davon zu verabschieden, weil im Endeffekt sind ja künstlerische, also viele Kampagnen, die ich gemacht habe, es gab sogar Kampagnen, die bei Lumers weltweit in die Galerien gekommen
Wow.
sind. Also, obwohl es eine Werbekampagne war, ne?
Okay.
Und noch nicht mal der Kunde selber hat das wirklich irgendwo verstanden, was das eigentlich bedeutet. Eine Kampagne so gut zu fotografieren, dass sie auch galeriefähig ist. Und das ist ja das Schwierigste eigentlich überhaupt, weil da sind ganz, ganz viele gescheitert dran, einen Werbejob auch mit Kunst zu verbinden. Und ja, und das ist halt sehr, wie soll ich sagen, sehr unbefriedigend. Und dann habe ich natürlich wenn ich so die Celebrities und auch Musiker fotografiert habe, habe ich irgendwann gemerkt, hey, ich kann so ein ganz einfaches Set machen. Und ich habe ja oftmals dann auch nicht viel Zeit gehabt. Also man wusste immer nicht, wenn jetzt eine Lady Gaga oder irgendjemand da vor einem, vor der Kamera steht, wie viel Zeit hat man? Hat man 5 Minuten? Hat man 10 Minuten? Hat man eine halbe Stunde oder eine Stunde? Und manchmal hängt das gar nicht von der Qualität ab. Es gab ganz viele Stars, die länger geblieben wären, wenn sie gekonnt hätten. Das liegt eher an den Managements. Und dann habe ich natürlich ein Set und ein Licht, was meine Kreativität irgendwo so widerspiegelt, entwickelt. Und habe gedacht, hey, das könnte man ja eigentlich super auch nutzen für einfach die normalen Leute, die einfach tolle Fotos haben wollen. So, und dann war natürlich immer so dieser Gedanke, so auf der einen Seite, man fotografiert die Stars und auf der anderen Seite fotografiert man irgendwo so auf der Straße die Leute. Aber auf der anderen Seite habe ich dann gemerkt, hey, die sind teilweise so glücklich, dass mir das Lob der normalen Leute anstatt des Lob dieser Managements, die dann einfach da mit einer Pistole hinter einem stehen Druck machen und einfach nichts checken, sondern wo es nur noch um Geld geht, dass das mich eigentlich viel mehr befriedigt hat oftmals. Ne? Also ich habe jetzt in den letzten Jahren, schätze ich mal, so 30.000 Menschen fotografiert. Wow. Das ist wie Balletttanzen. Das ist immer derselbe Schritt. Aber derselbe Schritt eröffnet einem ganz andere Augen. Und es ist viel schwieriger, natürlich einen nicht so schönen Menschen zu fotografieren, als jetzt einfach ein Weltstar, der irgendwo auch noch vielleicht hübsch ist und auch noch einen guten Style hat.
Ne? Ich mache da mal so kurz eine Klammer aus. Ist es nicht gerade bei Weltstars irgendwie so vielleicht die Herangehensweise, dass man sagt, jeder hat irgendwie so den so schaut ein Brad Pitt aus, sage ich mal, dass man ihn einfach so fotografiert, wie er wirklich ist, falls er so nicht ist, wie ihn jeder kennt? Weißt du, was ich meine?
Das ist ja so diese würde ich jetzt mal sagen, so dieser Stil von Jürgen Teller und vielleicht auch noch ein bisschen von Terry Richardson, einfach so dieses rotzige, natürliche, nicht ganz so schöne, aber trotzdem interessante fotografieren. Also, aber das war nie mein Stil. Ich bin ein Ästhet. Meine Arbeiten waren immer erfolgreich, eigentlich eher so in Frankreich und in Paris, also da, wo es auch wirklich um Fashion geht und um Ästhetik. Ja. Und in Berlin habe ich zum Beispiel gemerkt, mein Stil kam nie an. Ne? Also Berlin ist ja dieser rotzige Stil. Ich habe kein Geld und mache ein Fotoshooting, bin Street-Fotograf oder ich bin der Fotograf, der mit wenig irgendwo so ein Trash-Style macht. Aber das ist auch ausgelutscht. Das ist Jürgen Teller und Jürgen Teller hat das Ende der 80er Jahre entwickelt. Das war eine tolle Sache und es gab auch tolle Bilder. Aber jetzt, ich finde, 40 Jahre später oder 30 Jahre später, ist es einfach auch schön, wenn man neue Stile entwickelt. Und darum geht es für mich in der Kreativität, um Kreativität. Es gibt die rationale Kreativität, da geht es darum, das zu tun, weil man damit sozusagen berühmt wird und weil man etwas tut, was andere Leute toll finden und es ihnen so sozusagen in den Mund legen. Und es gibt die intuitive Kreativität. Da geht es nicht darum, wie andere Leute das finden. Es ist natürlich scheiße, wenn die das scheiße finden, aber es ist einfach auch schön, wenn man einfach sein Ding irgendwo durchsetzt und irgendwann finden die Leute es schön, weil sie sagen, hey, das ist ein eigener Stil, der hat irgendwo, das ist vielleicht so ein bisschen der Trash aus Berlin, weil man da ja gelebt hat, das ist aber auch die Schönheit so in Paris oder auch so der Hollywood-Style, wo man einfach war und einfach das irgendwie kombiniert zu etwas Neuem. Und darum geht es meiner Meinung nach in der Fotografie. Definitiv. Es geht in der Fotografie, sich loszulösen von der Gesellschaft und auch einen kritischen Zeigefinger zu zeigen und zu sagen, hey, Kunst ist nicht dafür da, dass es anderen Leuten gefällt, sondern Kunst ist dafür da, etwas Neues zu entwickeln. Und darum ging es mir eigentlich immer in der Fotografie.
Wow. Jetzt hast du ja quasi beide Seiten ein wenig erlebt. Welche der beiden befriedigt dich mehr? Ich meine, die ist irgendwie aufgelegt wahrscheinlich.
Naja, also heute ist es ja so, dass ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren in etwa 11 Hotels von Saint-Tropez bis München, Frankfurt komplett mit Bildern ausgestattet. Letztes Jahr zum Beispiel diesen riesen Luxusdampfer von Mein Schiff von TUI, so ein 5000 Mann Schiff oder 4000 Mann, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber so ein riesen Luxusliner mit Bildern ausgestattet. Das ist natürlich eigentlich so das Befriedigendste, was du machen kannst, dass plötzlich ein Hotel, in dem die Bilder natürlich 5, 10 Jahre hängen, in jedem Zimmer, und da Leute auf deine Bilder gucken und du im Grunde genommen diesem Hotel die Identität gegeben hast mit den Designern, die das natürlich irgendwo eingerichtet haben. Das ist natürlich eine andere Befriedigung als jetzt irgendwo eine Ausstellung zu machen oder andere Dinge, ne? Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich mehr oder weniger auf die Sachen konzentriere, die mir Spaß machen. Und mich loszulösen aus diesem normalen Geschäftsgebaren. Also zum Beispiel, ich bin ein totaler Instagram, also ja, ich bin eine Instagram-Schlampe, könnte man das sagen. Also ich hasse es, ne, weil es einfach für mich, ich habe also auf den Punkt gebracht, was mich am meisten geschockt hat an Instagram, war eine Aussage eines sehr erfolgreichen Instagrammers, der gesagt hat, du musst immer wieder dasselbe machen, damit die Leute auf Instagram verstehen, wer du bist, was du bist, und die erwarten genau dasselbe, dass du jeden Tag im Grunde genommen möglichst genau dasselbe postest. Da habe ich gesagt, aber das ist doch nicht kreativ. Das ist doch genau das Gegenteil eigentlich von dem, was Kreativität ausmacht. Das ist doch Kommerz. Und das ist eigentlich das Schlimme, ne? Also,
Definitiv,
dass wir
definitiv.
eigentlich uns wegbewegen von der wirklichen Kreativität. Wir tun etwas, um damit Erfolg zu haben. Klar, wir sind da alle nicht vor gefeit, ne? Also im Grunde genommen ist es so, dass man um Instagram und Facebook nicht drumherum kommt. Aber im Endeffekt ist ja, also ist so diese Philosophie der Indianer oder der Naturvölker, die fotografiert werden, die sagen, man klaut der Sache die Seele. Und das glaube ich auch. Bei der Fotografie sollte man sich genau überlegen, welche Seele man klaut und welche Seele, also jedes Foto braucht eine Energie. Und diese Energie sind in Instagram-Fotos, finde ich, sehr selten, weil sie einfach, wie soll man sagen, sie werden so so durchfotografiert. Also immer praktisch gar nicht mehr so die Welt wahrnehmen, sondern alles in Fotos festhalten wollen. Und dabei dann von 1000 Fotos irgendwie 10 Fotos rauszusuchen, das ist, also ich will das nicht zu sehr kritisieren, weil es hat auch Vorteile, ne? Und es
Ja,
gibt
natürlich.
bestimmte
Es gibt immer zwei
Generationen,
Seiten, ja.
genau, die auch da was Neues draus entwickelt. Also wir haben jetzt gerade so ein Porträt gemacht über Alina Rudja, die ständig ihr Handy auch in der Hand hatte und sehr experimentell, eigentlich so wie ich auch früher gearbeitet habe, so hier und da so Sachen versucht hat. Und das war sehr, sehr toll. Die hat wirklich was Tolles daraus gemacht, das muss man wirklich sagen. Und es hat mich auch wirklich begeistert und hat mir auch nochmal so einen Spiegel vorgehalten, wie man so doch langsamer wird, umso älter man wird. Ne? Man konzentriert sich so auf die Dinge, also es ist nicht mehr diese Leichtigkeit des experimentellen Fotografierens, sondern man plant alles und konstruiert alles und ist da auch irgendwo sehr viel, wie soll ich sagen, konzentrierter auf die Dinge, die so der Stil oder die den Stil, den man hat, einfach widerspiegeln.
Ja, und
Das war sehr, sehr schön zu sehen, ne? Das muss man
gleichzeitig
wirklich
steht man
sagen.
sich
Ne?
wahrscheinlich selbst dabei auch irgendwo im Weg.
Definitiv. Also das ist ja so diese Veränderung. Also im Grunde genommen spürt man dann so, man muss sich wieder verändern. Ne? Also dass es wieder Zeit ist, zu reflektieren und vielleicht auch neue Stile zu entwickeln. Aber da vielleicht gehört auch noch eine Sache dazu. Viele unterschätzen ja, gute Fotografie kostet gutes Geld und das muss irgendwo herkommen. Und das ist auch meiner Meinung nach so schlimm an Berlin. In Berlin hast du eine Kultur des fehlenden Geldes. Und dadurch gibt es meiner Meinung nach auch nur improvisierte künstlerische Arbeit und nicht aber auch, dass man von dieser Arbeit leben kann. Ne? Also dass Künstler einfach auch, also man sagt ja immer, Künstler müssen leiden, glaube ich überhaupt nicht dran, sondern Künstler brauchen also brauchen Freiheit und Freiheit bedeutet einfach auch, dass sie Budgets haben, um Ideen umzusetzen. Und das fehlt oftmals, ne? Deswegen ist für mich Berlin einer der unkünstlerischsten Städte überhaupt, weil ich einfach denke, man redet sich das alles schön. Es ist einfach nicht schön, wenn du in einer Kneipe arbeiten musst, um dein künstlerisches Leben leben zu müssen, leben zu können, ne?
Das sehe ich auch so. Voll.
Ja, und das ist einfach so der Respekt der Arbeit eines Künstlers. Also meiner Meinung nach muss der Gesellschaft es wert sein, dass Leute die Zeit, und das ist vor allen Dingen der wichtigste Fokus, Kunst braucht Zeit. Und das ist das wichtigste Gut eines Künstlers, dass er Zeit hat zu reflektieren, dass er Zeit hat der Muße, um Dinge praktisch zu konzeptionieren. Und das dauert manchmal auch viele Jahre. Manchmal ist das ein Prozess, also zum Beispiel meine Ignorance Pull the Trigger Kampagne, da habe ich 4 Jahre dran gearbeitet. Und die hat auch viel Geld gekostet. Und sie ist von der Philosophie und von diesen ganzen Dingen, denke ich, sehr spannend geworden. Also man merkt, da ist wirklich Substanz drin. Also da kannst du eine Geschichte drüber erzählen, du kannst eine Philosophie drüber erzählen, die ist vielleicht nicht brandneu, aber sie bringt eine Philosophie sehr schön auf den Punkt und sie ist nonverbal über die Fotografie und über diese Ignorance Pull the Trigger Kampagne und das Logo und mit den vielen Stars, die wir schon, wir haben ja über 300 Stars,
Cool.
die wir zu
Kannst
dieser
du das einmal
Kampagne
ganz
fotografiert
kurz
haben.
umreißen, um was da geht, für die Leute, die jetzt quasi jetzt nicht sehen? Ich meine, ich habe schon verlinkt, aber ganz kurz einfach, um was
Ja.
dabei geht.
Ja, bei der Ignorance Also die Ignorance-Kampagne ist eigentlich in dieser großen Krise, was ich da vorhin erzählt hatte, entstanden, die ich halt auch hatte, als ich gemerkt habe, das eine funktioniert nicht mehr und es kostet so viel Energie und Saft, wenn du einfach diese Kampagnen-Shootings machst. Und ich war nie richtig glücklich und habe auch so diese ganzen Sachen mit Jan Ullrich und auch mit diesen ganzen Dingen, die ich in der Fashion-Industrie erlebt habe. Wir reden ja bei der Fashion-Industrie einfach auch über ein knallhartes Business. Also wenn man einfach mal so diese schöne Welt sieht, aber einfach hinter die Kulissen guckt, dann sieht man und nach Indien fährt oder nach Bangladesch oder egal wohin, wo die Sachen produziert werden, dass es weiß Gott keine Glitzerwelt ist. Dass da betrogen und auch manipuliert wird und dass diese Sachen natürlich einfach auch unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert werden und
Voll.
viel, 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 viel schlimmer, als wir das uns eigentlich in unseren größten Albträumen vorstellen können.
Wow.
Und wenn man das einfach so dann auch mitnimmt und denkt, okay, man ist ein Teil dieser
Ja,
doch.
und aus Fotograf eben noch ein entscheidender Teil, teilweise wahrscheinlich sogar.
Definitiv. Ne? Und man promotet eine Glitzerwelt,
Genau.
die aber überhaupt nicht Glitzer ist. Also das fängt ja an, dass diese Ideen von den großen Marken, also ich will da jetzt keine in den Mund nehmen, aber die fliegen um die Welt, klauen von den kleinen, jungen Designern, wo sie wissen, dass sie gerichtlich überhaupt keine Chance haben, ihre Geschmacksmuster sozusagen einzuklagen. Die klauen sie, die packen da den Kram dann in ihre Jets, fliegen einmal um die Welt, klauen alles zusammen. Und fliegen dann nach Europa, sortieren die Sachen, was wo wie in welcher Saison vielleicht laufen könnte und fliegen dann wieder zurück in die Produktionsländer und geben das dann in diesen Häusern ab, die da zum Beispiel auch zusammengefallen sind. Aber das sind nur die Sammelstellen. Dahinter gibt es die ganzen Hausschneidereien, wo wirklich das Elend, wo die Kinderarbeit und es ist viel, viel grausamer, als wir uns das eigentlich vorstellen können. Also da klebt an jedem Kleidungsstück klebt Blut. Das muss man ganz klar so sagen. Diese Menschen, ich habe das in Nepal gesehen, die stehen bis knietief in Bleichsuppe und haben auch gar keine andere Möglichkeit und können trotzdem von diesem Geld nicht leben. Nur als Familie, wenn alle mitarbeiten. Und das
Wow.
ist halt etwas, wo man auch merkt, so verdammter Mist, muss das so sein? Ne? Ist das wirklich Also ist das wirklich der richtige Weg, um uns als Gesellschaft schöner zu machen? Und irgendwann, klar, man ist ein Teil dieser Gesellschaft, ne? Also man könnte, es gibt eigentlich nichts, wo man eigentlich sagen kann, da sollte man jetzt aufhören, denn eigentlich müsste man eigentlich fast alles hinterfragen. Beim Essen, also es gibt eigentlich fast nichts, was heute noch so produziert wird, es geht eigentlich nur um Geld und das ist halt der pure Rationalismus. Und dann habe ich aber gemerkt, die Ignorance-Kampagne, die ist ja so entstanden, eigentlich ging es erstmal darum, eine Philosophie, also das irgendwie in Worte zu fassen, ne? Also dieses Unglaubliche, was ich eigentlich so erlebt habe in meinem Leben, dafür einfache Worte zu finden, dass man den Leuten das auch mitteilen kann. Und es fing eigentlich an mit dem Project Fovea. Das ist eigentlich der Name der Philosophie und ich wollte eigentlich eine Philosophie in die Welt setzen, die einfach beschreibt, was passiert eigentlich hier in der Welt. Und die Fovea Centralis, das ist so das Organ im Auge, was das Licht aufnimmt. Das war für mich so dieses typische Beispiel, wie man den Leuten das erklären kann. Also wenn man jetzt praktisch so in die Welt schaut, dann reicht es nicht, dass auf die Fovea zentrales Licht kommt. Daraus könnte kein Bild oder könnte das Gehirn kein Bild entstehen lassen. Es braucht noch einen großen Teil rationales Gedächtnis, also was alles im Leben gespeichert hat. Und jetzt kommt das Fantastische, und das ist eigentlich diese Project Fovea. Es braucht vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Intuition. Das heißt also, in jedem Augenblick, in dem wir in die Welt schauen, schauen wir sozusagen mit drei Elementen oder mit drei verschiedenen, völlig verschiedenen Kombinationen sozusagen in die Welt, und daraus entsteht das Bild aus dem Licht, aus dem rationalen Bewusstsein und aus der Intuition. Und das ist eigentlich so diese Philosophie, die ich eigentlich sehr, sehr spannend fand, dass nämlich wir können gegen so viele Dinge in der Welt sein, wir können demonstrieren, wir können die Sachen aufzeigen, aber im Endeffekt gibt es nur eine einzige Sache, die Welt verändert, das ist nämlich Kreativität. Lösung zu schaffen für die Probleme, die wir haben, und es einfach anders zu machen. Und das ist eigentlich die Message, die das Project Fovea ja, in die Welt tragen sollte. Und daraus habe ich dann halt die Ignorance Pulls the Trigger Kampagne entwickelt, die einfach für mich als Fotograf sozusagen das Transportmittel war. Also eine Bildmarke zu entwickeln, also ein Logo zu entwickeln und ein Bildmarkenlogo zu entwickeln und eine nonverbale Kampagne zu machen. Also ich habe ja zu dieser Kampagne, also so circa 350 Weltstars wie Linkin Park, Exhibit, also ich könnte da jetzt zig Leute aufzählen, bis hin Tim Bensko und auch viele deutsche Stars und so weiter, Bosshaus und so weiter. Und die Idee ist einfach, also ich bin jetzt wie so ein Sammler. Ich habe 10.000 Menschen zu der Kampagne gefotografiert die sind alle in meinem Archiv, und irgendwann hoffe ich, kommt mal der Tag. Da kann ich ganz Deutschland mit dieser nonverbalen Kampagne eigentlich zukleistern. So, das ist eigentlich so meine Idee. Und ich glaube, dass also der Trick an der ganzen Sache ist eigentlich, oder die Idee oder die Vision dahinter ist, die Leute denken sich gar nicht so viel dabei, weil es ein cooles Logo ist, eine coole Marke, und es funktioniert wie die Werbung für ein Fashion-Brand. Aber im Endeffekt, wenn man jetzt diese 10.000 Bilder auf einer Wand sehen würde und würde davor stehen, dann würde man, glaube ich, die Message, die hinter diesen Bildern steht, verstehen. Nämlich, dass jeder ein Teil dieser Kampagne ist. Ob weiß, schwarz, Asiate, Afrikaner oder Deutscher. Es verwäscht alles, ne? Es verwäscht jede Meinung, es verwäscht jeden Gedanken, sondern im Grunde genommen sieht man, alle haben bei einer Kampagne mitgemacht, die irgendwie so aus der Intuition heraus die Leute gekickt hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen so die Idee gewesen. Also fotografisch da auch, ja, vielleicht mal eines Tages eine tolle Street-Art-Geschichte draus zu machen.
Wow. Wie ist die Idee gewachsen? War die einfach einmal, oder bist du so der Typ, der durch die Welt geht und auf einmal Peng ist eine Idee da, oder sind das so Sachen, die einfach brauchen?
Also wer das glaubt, der ist, der, ich glaube, der hat noch nie einen kreativen Prozess erlebt. Also das ist eine knallharte Auseinandersetzung. Das ist ein Prozess wie, also ich habe leider noch kein Kind geboren, aber ich würde es mir einfach so vorstellen. Es ist wie geistig schwanger sein und Zehnlinge auf die Welt bringen. Also es ist halt eine komplette Auseinandersetzung mit sich selber, weil man stellt sich eine Frage, was passiert da jetzt gerade mit einem? Ne? Also wenn man jetzt einfach über Intuition oder über intuitive Kreativität redet, dann ist der ganz große Unterschied. Wenn ich rational beschreibe, dann, also rationale Kreativität, dann geht es um mein Ego. Ich habe das Bild gemacht, ich bin der Fotograf, ich bin der Hecht und ich habe eine tolle Ausstellung und ich mache das toll und ich verdiene damit mein Geld und alle lieben mich und so weiter. Die intuitive Kunst ist eine ganz andere Geschichte. Das ist etwas, was durch einen durchfließt. Also das ist etwas, was mir gar nicht gehört, sondern ich bin sozusagen also ich mache die Transformation des globalen Bewusstseins. Also ich bringe etwas in eine Form und versuche sozusagen, das sozusagen zu erden und in eine sprachliche oder in eine bildliche Form zu bringen. Und das ist der riesengroße Unterschied, meiner Meinung nach. Und das ist ein harter Prozess.
Und jetzt wollte ich
Deswegen
gerade
sind ja
sagen.
so viele Künstler und Musiker auch Alkoholiker und versuchen, das über Drogen natürlich zu kompensieren, weil es ist einfach also wer so einen Prozess schon durchlebt hat, der weiß, das geht an die Grenzen. Ne? Und die Frage ist ganz einfach, schafft man es zu verstehen, also sich auf diesen Prozess einzulassen, auch ohne Drogen? Und hält man es aus, auch ohne Drogen? Oder ist der Druck so groß, vor allen Dingen auch gerade bei Musikern? Ich meine, ich habe ja in den letzten Jahren auch einige Musiker so und auch Künstler verloren, die durch Selbstmord dann einfach
Scheiße, ja.
ja ihr Leben beendet haben. Und da hat man einfach schon auch gemerkt, dass das gerade ein Prozess war, den sie halt nicht überlebt haben, ne? Weil vor allen Dingen natürlich auch die Gesellschaft einfach da so einen Druck ausübt. Also vielleicht ein Ding, was mich unheimlich beeindruckt hat, das war, Chester hat mal zu mir gesagt, also Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park, ich mag keine Menschen. Und dann guckte ich ihn so an und konnte das gar nicht glauben und war eigentlich auch ein bisschen geschockt, weil ich ihn eigentlich so als ganz anderen Menschen erlebt habe, als sehr, sehr herzlichen, liebevollen Menschen, so oberflächlich auch natürlich, ne? Und dann war ich bei so einem Meet and Greet in Mailand und im Porsche Design Studio und dann hat er da wirklich original 4 Stunden. Die Fans kamen rein, die ganze Straße war voll, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist in Italien auch dieser Fankult ist da viel, viel größer. Und die standen da in der brütenden Hitze und er hat dann einen nach dem anderen, also ich würde mal schätzen, an die 500, 800 Leute, keine Ahnung, immer persönlich begrüßt, in den Arm genommen. Die Mädels haben geheult in seinem Arm. Ich habe gedacht, wie hält denn der das aus? Und der Bodyguard stand daneben, der hat immer nur eine Fratze gezogen und hat sich einfach nur noch die Augen verdreht, weil die Leute natürlich, die waren emotional gekickt. Ne? Also es waren Fans, die einfach so, und dann sind wir sind wir durch die Massen in einen Shuttle gestiegen und dann ging die Tür zu und plötzlich war alles, was dieser Krach und diese Fans und die Geschreie war plötzlich so stumpf. Und in diesem Moment saß er da und man hat richtig gemerkt, wie so das die Energie rausgezogen hatte. Und dann sind wir abends auf die Bühne gegangen und er hat da abgerockt und man hat richtig gemerkt, der gibt alles. Ne? Der gibt also Chester Bennington Phänomen, weil er wirklich alles gegeben hat. Und dann sind wir abends nach dem Konzert im Fahrstuhl hochgefahren und das hatte ich schon mal erlebt, dass jemand leer war, also komplett leer. Das hat bei Jan Ullrich habe ich mal so ein Foto gemacht von Stern, als er im Fahrstuhl im Stehen eingeschlafen ist, als wir
Nein.
dann so in die vierte Etage gefahren sind. Und das war dann auch das Foto von Stern. Und genau dasselbe habe ich auch also ich spüre das dann immer so sehr nonverbal. Er hat gar nicht mit mir großartig geredet, sondern er stand da und man hat gemerkt, die Flasche ist leer. Und das ist auch der Moment, wo natürlich so eine Menschen total angreifbar sind und wo jede Ungerechtigkeit und jede Fiesheit und alles, was schief läuft im Leben, diese Menschen natürlich viel mehr angreift. Und ich glaube, wenn man so viel Energie praktisch vergibt an andere Menschen, dann kann das sowas passieren wie natürlich jetzt bei Chester oder auch bei Zombie Boy und so, bei vielen, vielen anderen Stars. Ja. Ne?
Wow. Nimmt dich das eigentlich auch mit, wenn du mit solchen Leuten so eng zu tun hast?
Na, ich bin ja eher ein Schatten. Ne? Also du musst dir vorstellen, also warum ich öfter so eine Stars begleiten konnte oder jetzt Jan Ullrich bei der Tour de France, das ist ja, du musst dir vorstellen, draußen steht die gesamte Weltpresse, da stehen 500 Fotografen und Kameraleute und ZDF und ARD und Reuters und wo es um viel, viel Geld geht. Und ich gehe mit Jan Ullrich in den Massageraum und zum Essen, zum Frühstück und erlebe sozusagen das alles hinter den Kulissen. Und da ist auch eine sehr spannende Geschichte mal passiert. Ich bin, also es war so eine schwere Etappe und Jan Ullrich war wirklich fix und fertig. Und unten standen dann, also er hatte dann an dem Tag, oder es war in dem Programm, dass er ein Interview gibt, aber er konnte einfach nicht mehr, der war durch. Ne? Das war eine super schwere Etappe, 2005 war das, glaube ich. Und es ging wirklich um alles und er hatte dann sich entschuldigen lassen. Und dann waren die so wütend, die Reporter, und meinten so, ja, Jan hat das versprochen und so weiter. So, und dann ging der Pressesprecher wieder nach oben, redete mit Jan und Jan sagte dann, ja, die sollen einfach 10 Fragen aufschreiben und dann beantwortet er die. So, und dann ist der Pressesprecher wieder runtergegangen und dann sollten die 10 Fragen halt formulieren und dann haben die es wirklich nicht geschafft, 10 Fragen zusammenzukriegen, die wirklich jetzt elementar waren. Also wo sie sind einfach aus dem Konzept gekommen und anstatt wirklich spannende Fragen ihnen zu stellen, ich habe nur gedacht, ich habe 1000 Fragen an Jan, ne? Ja. Wenn ich die stellen könnte. Ne? Und da ging es dann nur so um diese klassischen Dinge, ja, wie war dein Tag und bla bla bla. Und ich habe nur gedacht, hey, verdammte Scheiße, ihr seid Journalisten, das ist doch wirklich ein Trauerspiel. Es geht nur darum, ihn zu sehen und im Grunde genommen, das ist wie, wenn Politiker da irgendwo stehen und 100 Fotografen stehen davor und machen dasselbe Foto vor einer Wand. Am besten noch mit Sponsoren oder mit einer Partei. Es ist einfach so überflüssig. Ne? Also man braucht es nicht. Ne? Also das, was man hinter den Kulissen erlebt, das ist wirklich, also diese Annie Leibovitz-Geschichten, die echten Dinge, die sind ja heutzutage alle tot durch diese ganzen Managementverträge und die Angst, irgendwie verkehrt in der Öffentlichkeit wahrzunehmen, das perfekte Bild zu zeigen. Und ich glaube, dadurch entstehen auch so eine Ausbrüche der Stars, die dann sich komplett gehen lassen, weil sie einfach keinen Bock mehr haben, das perfekte Spiel zu spielen. Ja. Also es ist einfach so wie so eine Trotzreaktion, meiner Meinung nach.
Ja, weil wahrscheinlich willst du, gerade wenn du anfängst und groß wirst, willst du wahrscheinlich ein gewisses Bild von dir haben, das du dann irgendwie aufbaust und irgendwann kommst du wahrscheinlich nicht mehr weg von dem.
Naja, ich glaube eher so, dass du so viele schlechte Manager um dich herum hast, die Geld wittern, weil sie genau wissen, wie man das macht, möglichst viel Geld aus dem rauszuziehen. Aber dass Leidenschaft, und das fand ich natürlich damals sehr, sehr spannend, dass T-Mobile das Risiko eingegangen ist, mich bei der Tour de France, man redet da über das schwerste Radrennen der Welt und über einen puren Stress im Team, wo es um ganz, ganz viel Geld geht, um ganz viel Reputation, dass die da einen Fotografen wirklich komplett mitgenommen haben. Das war ja ein langer Prozess. Ich bin ja nicht einfach die Tour de France mitgefahren, sondern ich war vorher in Südafrika mit den Jungs und bei der Deutschlandfahrt und dann wurde das getestet, geht das und kann man das machen und so weiter. Und irgendwann war ich, also es hat unheimlich viel Geduld gekostet und wenn man dann die Tour de France mitfährt, dann muss man sich vorstellen, dann ist man 3 Wochen ja in diesem Team und jeden Tag passiert genau dasselbe. Morgens frühstücken, dann kurz Teambesprechungen, dann Radrennen fahren, purer Stress, dann zurückkommen, Fahrrad putzen, keine Ahnung, oder putzen lassen, Massage. Jeder Tag war gleich. Aber das Spannende war, wenn man 3 Wochen es ausgehalten hat, aufmerksam zu bleiben, dann hat man seine Big Picture erreicht. Ne? Und es war knallharte Arbeit. Ich bin nach diesen 3 Wochen ins Koma gefallen, so mehr oder weniger, weil ich so ausgelaucht war, weil ich 3 Wochen lang mich 24 Stunden konzentriert habe auf den Moment, der das Big Picture bringt. Ne?
Ja. Wow. Würdest du das nochmal machen?
Also bei der Tour de France nicht, würde mich nicht mehr reizen.
Ja, aber so generell so ein Projekt mitbegleiten oder was auch immer, wo du einfach weißt, dass es könnte hart werden.
Mache ich ja noch. Also Linkin Park war jetzt schon so ein bisschen so das, also die letzten Sachen, aber ich habe ja auch mit Paris Hilton 3 Tage Party mit, also nee, 48 Hours Berlin gemacht, wo ich glaube, alle Clubs Berlins abgelaufen bin in 48 Stunden. Also das war auch sehr lustig und das war auch, es ist nichts passiert und ich durfte auch ganz oft nicht fotografieren und plötzlich kam dieser Moment, als sie dann irgendwie, keine Ahnung, ob sie da ordentlich eine Flasche Wein sich reingeprügelt hat oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall meinte sie plötzlich, Kai, du darfst fotografieren. Und ich stand da. Wäre ich nicht da gewesen, das war irgendwie ganz zum Ende, 46 Stunden später oder sowas. Und ich habe wirklich in diesen 46 Stunden kaum oder 48 Stunden kaum geschlafen. Und plötzlich tanzte sie für meine Kamera. Ne? Und das sind dann auch die geilsten Bilder geworden. Ne?
Sehr geil. Ja. Cool, und jetzt quasi Klammer, 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 Klammer zu, der Bus. Von da sind wir irgendwo abgebogen, ja.
Ja, genau, der Bus. Ja, der Bus ist im Grunde genommen die Essenz aller dieser Dinge, die ich halt eigentlich so erlebt habe. Und einfach, also ich habe jetzt zum Beispiel in Holland, wir waren jetzt bei der Fotofair in Holland oder auch beim Zinks Festival. Ich habe da teilweise, es ist immer unterschiedlich, also ich fotografiere auch sehr viel selber, auch natürlich mein Team, aber es gab zum Beispiel bei der Fotofair, habe ich in 2 Tagen jeweils 75 Leute fotografiert. Das ist richtig ein Knochenjob. Also wer das schon mal gemacht hat, der weiß, was für eine harte Arbeit das ist. Und ich ziehe die Leute dann, also wir haben ja tausende von Outfits, du musst dir vorstellen, ich habe aus der ganzen Welt die schönsten Fashion-Sachen zusammengebracht und da steckt richtig viel Geld drin. Das ist also nicht Billigramsch, sondern das ist von allem etwas. Aber also es ist sozusagen meine Hommage auf die Mode, nämlich zu sagen, hey, Mode ist eigentlich ein riesengroßer Fake. Mode ist eigentlich das, was ich mit euch mache, indem ich nämlich euch nehme und euch ein paar Sachen umziehe und dann seid ihr eine ganz andere Person, ihr habt eine ganz andere Identität. Und das ist eigentlich die Idee dahinter, die Mode auf die Schippe zu nehmen und einfach zu sagen, hey, wenn ihr Mut habt, werdet ihr seid ihr plötzlich eine ganz andere Person. Und das ist ja eigentlich Mode. Ne? Mode verändert die Menschen, Mode macht Leute aber das genau wieder umzudrehen und zu sagen, ich habe Sachen aus Nepal, ich habe zum Beispiel so alte Mützen von die 200 Jahre alt sind. Also wir haben wirklich antiken Kram, ne? Und alte Ketten und Armringe aus Silber, wo so ein Armring dann wirklich 1.000 Euro kostet. Also handgemacht, auch mit Sicherheit schon 100 Jahre alt. Und Ketten und Ringe und so weiter. Und man hat natürlich nicht sehr viel Zeit. Und wenn du 75 Leute fotografierst und anziehst, dann gibt es immer so 3 Möglichkeiten. Leute können ein Porträt bekommen, dann bleiben sie so, wie sie sind. Oder sie bekommen ein Fashion-Outfit oder ein Crazy-Outfit, nenne ich das immer. Mhm. Und Crazy-Outfit ist immer eigentlich das Spannendste, weil da kann man machen, was man will. Und plötzlich sind die Leute ganz anders. Und was man auch feststellt ist, wenn die Leute als Porträt sich fotografieren lassen, sind sie viel nervöser. Wenn sie sich im Fashion-Outfit fotografieren lassen, dann ist schon das ein bisschen lockerer. Aber wenn sie im Crazy-Outfit sich fotografieren lassen, dann ist das wie eine Maske, wie hinter einer Maske stehen die Leute, sind fast nie nervös, sind komplett anders und sind eigentlich viel lockerer als bei den anderen Sachen. Also bei den anderen Konzepten. Ne? Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend zu sehen. Und der Bus ist so ein bisschen der Gedanke, also ich wollte eigentlich mit diesem Bus um die Welt fahren, um eigentlich auch mit dem Bus Kunst zu machen. Also jetzt nicht nur in dem Bus zu fotografieren, auch natürlich, Aber vor allen Dingen auch, ja, also überall sind die Menschen anders, ne? Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, auch zu fotografieren, aber auch mit dem Bus Kunstprojekte zu machen, auch aus dem Bus rauszugehen und den Bus nur so als Vehikel zu nehmen, dass man praktisch mit diesem Kreativ oder Creative Caravan sozusagen in einer anderen Stadt ist, da präsent ist und plötzlich mit den Leuten arbeitet, aber auch eigene Projekte noch vielleicht auf die Beine stellt. Das ist so ein bisschen meine Vision an dem Bus.
Wow. Hat es also so für die Zuhörer einmal so eine kleine Busrunde geben? Was erwartet einen, wenn man beim Bus reinkommt?
Naja, also erstmal ein Doppeldeckerbus. Also wir haben den Doppeldeckerbus, also bisher jetzt sehr viel, ja, also erstmal die unmöglichen Dinge möglich gemacht. Also es war unheimlich schwer natürlich, den umzubauen. Wir haben hinten eine Decke rausgenommen, also zu einem Drittel ist hinten die Decke raus und haben ein Podest gebaut. Und dieses Podest ist, wir haben also ein 2,50 Meter mal 2, also 2,50 Meter hohes und 2,50 Meter breites mal 4 Meter großes Porträtstudio, fahrbar. So, und jetzt werden wir den Bus demnächst umbauen, sodass man praktisch die gesamte Seitenwand des Busses aufklappen kann. Und dann haben wir ein riesengroßes Bühnenstudio, sodass wir auch außen arbeiten können. Und wir haben halt noch vor, eine DJ-Kanzel einzubauen. Und zwar wollen wir so einen Epson-Drucker, also wir werden wahrscheinlich ein Sponsoring mit Epson machen. Da wird ein Epson-Drucker eingebaut in der zweiten, also in der ersten Etage. Und auf diesem Epson-Drucker steht dann der DJ, weil dieser Platz ist sowieso tot. Du kannst also da das Dach aufklappen
Ja.
und dann kannst du, dann steht da der DJ. Das ist jetzt mal so diese Zukunftsvision. Die werden wir wahrscheinlich ja, in den nächsten Monaten halt realisieren. Und in dem Bus unten, in der ersten Etage, haben wir praktisch die ganzen Outfits, ganz viele Schubladen. Da sind die ganzen Schmucksachen drin und die ganzen Outfits. Und in der oberen Etage haben wir dann einen großen Screen und einen großen Tisch und die alten Sitzbänke, die haben wir aber so an die Wand gemacht, so dass man da praktisch wie in einer Lounge sitzen kann und kann sich dann praktisch direkt seine Bilder angucken. Und der Epson-Drucker wird dann praktisch umgekehrt reingebaut in den Drucker und der druckt nach außen aus. Das heißt also, du gehst ins Studio rein, wirst da fotografiert und dann gehst du nach oben, guckst dir dein Bild an. Die Bilder sind immer unbearbeitet. Und dann wird das praktisch dieses Bild in 2 Meter mal 1,60 dann nach außen ausgedruckt und du stehst vorm Bus und dann sieht das aus, als wenn so ein großes Polaroid aus dem Bus kommt. Das ist so ein bisschen die Idee. Genau. Und viel haben wir davon schon realisiert. Also wir sind jetzt letztes Jahr etwa 10.000 Kilometer mit dem Bus in die Schweiz und nach Österreich gefahren und so weiter und haben viele Events besucht und ja, haben. Das war aber alles so das Warm-up und das Training. Und jetzt geht es natürlich mit Lumix und ja, meinem Sponsor einfach so in diese nächste Kategorie. Diese Bühne ist dafür da, dass wir mehr in die Öffentlichkeit gehen. Das heißt also, dass also wir haben das letztes Jahr bei der Fotokina gesehen, wenn wir öffentlich fotografieren, dann bleiben die Leute stehen, gucken
Ja,
ganz
das
einfach,
glaube ich
was
eindeutig.
passiert da. Und das Spannende auf der Bühne ist, dass man es ganz anders machen kann, als wenn man die Leute in dem Bus fotografiert. Nämlich, die Leute stehen vor dem Bus, ich nehme die Leute aus dem Publikum heraus. Es war ganz witzig, so bei der Fotokina zu sehen. Am Anfang standen so 200 Leute da, zum Schluss standen 300 oder vielleicht auch mehr Leute da. Und am Anfang haben sich 50 Leute gemeldet und zum Schluss hat sich da, würde ich mal sagen, 80% der Leute gemeldet, dass sie mitmachen wollten. Also die
Wow.
Hemmungen sind komplett gefallen. Und ich habe da in der Zeit, also in einer Stunde, bestimmt 15 Leute fotografiert. Und ich habe die praktisch live angezogen und die Leute haben die Veränderungen gesehen. Und durch diese Lumix-Kamera, dadurch, dass es eine spiegellose ist, konnten die Leute praktisch, wenn ich die Kamera in die Hand genommen habe, live sehen, was ich durch die Kamera gesehen habe. Und die waren dann natürlich total verblüfft. Wenn ich die Leute dann zurechtgebogen habe, haben die gesehen, oh verdammt, der verändert sich. Und das ist die Schokoladenseite. Und manchmal habe ich nur ein Foto gemacht, weil das Foto war gut. Warum sollte ich dann ein zweites machen? Und das war natürlich so ein echter Wow-Effekt für Leute, die
Die
ja eigentlich
tausendmal drauf
verstehen wollten, wie
gucken,
Fotografie auch ein bisschen funktioniert, ne?
ja. Ja, wow. Wow. Das stelle ich mir cool vor, so richtig.
Ja, es ist halt, also das sollte man, es ist cool und es ist richtig ein Knochenjob, ne? Also, aber das, also manchmal denke ich mir so, wenn man so große Kampagnen, ich habe jetzt letztes Jahr die weltweite Kampagne für die neue S1R von Lumix halt fotografiert in Indien. Es war so stressig, es war so anstrengend. Und in Indien so eine Produktion auf die Beine zu stellen, das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich habe dann im Mai den Bus wieder gestartet und ich war so froh, wieder in dem Bus einfach diesen harten, knochenharten Job zu machen, weil ich einfach gedacht habe, ich brauche erstmal eine Pause von dieser mega anstrengenden Kampagne. Und ja, das war super, weil die natürlich jetzt, die Bilder sind jetzt bei Lumas demnächst und wir haben da so ein paar Ausstellungen, aber es ist eine andere Befriedigung mit dem Bus.
Cool.
Ja, genau, zum Schluss vielleicht noch ganz kurz. Wir machen jetzt nächstes Wochenende am Freitag, machen wir dasselbe Konzept, was wir in dem Bus realisieren, machen wir in Ayia Napa auf Zypern die nächsten 4 Monate als Pop-up-Store. Und ja, ist halt ein Store, ein kleiner Store, der ist ein bisschen größer vielleicht als der Bus, aber auch nicht viel. Aber mitten in der Partyszene von Ayia Napa, so einer der
Cool.
Hotspots, da schieben sich so am Abend so 10.000 Leute am Laden vorbei.
Wow.
Und ja, da machen wir halt dasselbe Konzept. Wir sind mal sehr gespannt, ob wir das auch hier auf Ayia Napa zum Riesenerfolg führen. Ja.
Sehr cool. Sehr, sehr cool.
Ja, schön, dass du es cool findest.
Ja, so richtig. Wow.
Ja, da musst du am besten mal vorbeikommen oder alle anderen, die das hören. Also wir warten auf alle. Deine Zuhörer, die dann hier uns in Ayia Napa also besuchen kommen.
Auf
Und
nach
ich werde
Zypern.
jeden Tag auch 2 Stunden selber fotografieren. Also nicht nur mein Team wird fotografieren. Ich werde immer so von 8 bis 10, vielleicht auch bis 11, wenn das gut läuft, oder vielleicht mache ich auch bis 12. Also mein Team ist auch super. Das ist überhaupt nicht so der Grund, aber viele Leute wollen ja trotzdem dann einfach von mir das Foto. Und das werde ich auch machen. Also wir werden jetzt hier ja, bis Anfang, Mitte, Ende September halt hier die Geschichte machen und danach geht's weiter mit dem Bus.
Wow. Das nenne ich ein gutes Programm. Cool.
Ja, also Eröffnungsparty ist am nächsten Freitag um 8 Uhr hier in Ayia Napa. Ihr könnt gerne da
Genau, nächster
dazukommen. Oder
Freitag
du auch.
muss man sagen, das ist
Aber
dann der 31. Ah, Blödsinn, 28. Juni.
am 28. Nee, jetzt
Also,
kommt,
es ist
also.
ja jetzt Mittwoch, Himmel. Am
Ja, genau,
21.
diesen
Juni.
Freitag. Aber das macht nichts. Ihr werdet das wahrscheinlich oder deine Zuhörer, die werden das alle nicht schaffen. Aber wir sind ja die ganze Zeit da. Also, wir werden, ab dann hat der Laden offen und wir freuen uns über jeden, der ja den Podcast gehört hat und der dann tatsächlich auch hier vorbeikommt und das auch erwähnt.
Das
Sehr
wäre
schön,
natürlich
wenn
voll
da.
cool.
Ja,
Voll
genau.
cool.
Ja.
Ja, Kai, haben wir irgendwas vergessen?
Ich weiß es nicht. Also, das musst du sagen. Also, ich könnte natürlich jetzt noch dir 3 Stunden ein Ohr abkauen. Also, es gibt natürlich viele, viele Sachen, die man erlebt hat und viele schöne Geschichten. Ich hoffe, das war jetzt auch nicht zu, wie soll ich sagen, zu schwer,
Nein,
was ich
das
ja
hat
so
voll
erzählt
gepasst. Voll.
habe. Ich denke mal, dass das, was ich vielleicht damit auch deinen Zuhörern oder einfach auch denjenigen, die Interesse an Fotografie haben, mitteilen wollte, ist eigentlich, dass Fotografie ist einfach eine harte Arbeit und es ist ein harter Prozess mit sich selber aus, sich da, also man beschäftigt sich extrem mit sich selber, um diesen Prozess auch zu durchleben, zu überleben. Und das hört sich so dramatisch an. Es gibt unheimlich, also wenn ich jetzt mein Leben einfach so bisher, was ich ja so erlebt habe, das möchte ich alles nicht missen. Jeder Moment, die ganzen Möglichkeiten, die ich hatte und habe und hoffentlich in Zukunft noch viel mehr, die ich haben werde, also der Stress ist das wert. So würde ich das einfach beschreiben. Und es ist kein einfaches Leben, aber das Schöne daran ist einfach, dass es sich lohnt. Es geht ja im Grunde genommen um eine Weiterentwicklung. Und einfach auch Krisen einfach zu überleben und einfach auch schwierige Zeiten einfach auch zu meistern. Also ohne Herausforderungen kann man nicht wachsen, ne?
Ja, definitiv. Cool. Ich glaube, so lassen wir das stehen.
Okay,
Das ist
ja.
gut.
Weil sonst gibt es einen Teil 2.
Sonst gibt es einen Teil 2. Jederzeit
Genau.
gerne.
Ja.
Cool. Dann sage ich einfach, wir lassen das so stehen. Da hat man jetzt was zum drüber
Zum
nachdenken.
Schneiden. Das muss ich doch schneiden.
Ich muss einmal
Genau.
schneiden, wo uns das Tor aufgegangen ist, aber das wissen, das, na, jetzt wissen es das die Zuhörer.
Ja.
Aber dann sage ich einfach hochoffiziell danke für deine Zeit und danke fürs Zuhören an die Zuhörer. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Projekt und deinen Projekten im Allgemeinen.
Ja, vielen
Und
Dank.
war sehr cool, war sehr cool.
Ja, sehr
Gut,
schön.
Kai, dann jetzt hochoffiziell die Verabschiedung von mir. Ciao, in diesem
Okay.
Fall nach Zypern.
Ja, vielen Dank. Zu dir auch.